denke schon seit ein paar Jahren immer mehr ans Sterben, ans Tod. Wage mich, ich habe ja noch 3 Schwestern, die alle so etwas so alt sind wie ich. Wer von uns wird als erster sterben? Oder ich lebe unter lauter Jesuiten, und zwar eben vielen älteren Jesuiten, und beobachte, wie schwach schon manche Jüngere sind als ich. Also einfach das Nachdenken über Krankheit und Sterben drängt sich auf und man darf auch das nicht verdrängen. Ich meine, ich wünsche mir, dass ich leicht und schnell sterbe und dass ich nicht ewig lang im Bett liegen muss oder Schmerzen habe. Davor habe ich Angst. Vor dem Sterben als solchen. Ich hoffe, ich bekenne einfach jetzt, dass Jesus auf der anderen Seite steht und mich in seine Arme schließt.
Hier ist wieder Himmelklar, euer katholischer Podcast mit mir, Hilde Regenieder, und heute mit einem Gast, der seit 90 Jahren Teil der katholischen Kirche ist und der diese auch schon seit vielen Jahrzehnten beobachtet und beschreibt und immer wieder versucht, einer breiten Öffentlichkeit zu erklären, was und wie, warum in der katholischen Kirche passiert. Pater Eberhard von Gemmingen, Jesuit, Medienmensch, Menschenfreund, herzlich willkommen hier bei Himmelklar.
Hallo, herzlich willkommen.
Pater Gemmingen, seit diesem Karsamstag sind Sie 90 Jahre alt. Wie fühlt sich das für Sie an?
Also einerseits großartig, weil es geht mir für mein Alter erstaunlich gut. Aber natürlich spüre ich das Alter schon auch. Erstens mal meine Beine, zweitens meine Ohren, drittens bin ich vormittags vor allem sehr müde. Und ja, es fällt alles ein bisschen schwerer. Ich muss lang schlafen. Aber es geht mir, wenn ich sehe andere Leute in diesem Alter im Vergleich zu den anderen, die ich so sehe, geht mir es wahnsinnig gut.
Das ist sehr schön. Und jetzt gucken wir mal ein bisschen zurück. Die deutsche Stimme des Papstes, so haben Sie viele genannt, als Sie noch Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan waren. Von 1982 bis 2009 war das. Finden Sie das gut, wenn Leute Sie bis heute so in Erinnerung haben als den deutschen Pater in Rom?
Ja, das ist schon gut. Das ist okay. Ich meine, Sie sollten auch dran denken, dass ich nicht nur der deutsche Pater in Rom war, sondern eben auch ein Priester und Jesuit und Seelsorger und jemand, der versucht, etwas über Jesus Christus und Gott Vater den Menschen zu vermitteln, damit sie nicht nur dummes Zeug über die katholische Kirche wissen, sondern das entscheidende Wissen. Und denn ich glaube, daran fehlt's ziemlich.
Fast 30 Jahre lang waren Sie also Chefredakteur der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan. Wie sehen Sie diese Zeit heute im Rückblick? Wie wichtig war die für Ihr Leben?
Für mein Leben war sie sehr wichtig, weil ich da wirklich, ich würde sagen, die Aufgabe meines Lebens gefunden habe. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen, Kommunikation zwischen dem Zentrum der Weltkirche, Vatikan, und den Päpsten und den Hörern herzustellen. Und zwar, es gab 3 Bereiche. Erstens Information über das, was in der Kirche los ist. Zweitens Glaubensvermittlung. Und drittens soziale Hilfe für Einzelne, aber auch für ganze Gruppen. Also das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, da etwas beizutragen. Jedenfalls haben viele Hörerinnen und Hörer geschrieben, dass sie zufrieden sind oder dann auch Fragen geschickt haben, etc.
Sie sind ja 1982 aus Deutschland in den Vatikan gekommen und damit sozusagen ins Herz der Weltkirche. Wie war das damals für Sie? In erster Linie eine Horizonterweiterung, ein über den eigenen Tellerrand hinausschauen?
Ja, das war es. Als ich ankam, hatte ich noch nie in meinem Leben Radio Vatikan gehört und kannte auch keinen Menschen, obwohl ich in einem katholischen Milieu groß geworden bin, der Radio Vatikan gehört hat. Das heißt, ich hatte den Eindruck, das ist ein ganz lieber Sender, aber den hört eigentlich niemand oder nur ein paar ganz alte Leute oder konservative Leute oder wie auch immer. Kirche zu kommen, weil in Rom hat man nicht nur Rom und die Kardinäle und die Päpste, sondern man hat wirklich die Weltkirche rundherum. Da muss man gleich sagen, in Radio Vatikan wurde von ungefähr 35 Sprachen ausgesendet. Es gab unglaublich viele Sprachen und da war man sofort zusammen mit Menschen aus der ganzen Welt.
Sie haben das gerade eigentlich schon mal angedeutet, aber ich frage trotzdem nochmal, was wollten Sie als Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan gern bewirken?
Ich glaube, mein Hauptwunsch war, diese Distanz zwischen vielen Katholiken in Deutschland und dem Vatikan zu überwinden. Weil Damals wie heute, damals vielleicht noch mehr als heute, hatten viele Katholiken und Christen in Deutschland und Österreich und Schweiz eine große Skepsis gegen den Vatikan, eine große innere Distanz. Johannes Paul II. Galt als furchtbar konservativ und damals waren schon die Themen Ökumene, Frauenordination, Kirche muss moderner werden, muss die Jugend ansprechen. Viele deutschsprachige Christen und Katholiken waren sehr zurückhaltend oder skeptisch oder ablehnend gegenüber dem Vatikan. Und das hat mich natürlich gereizt, da eine Brücke zu schlagen, wirklich eine gute geistige und seelische Brücke, um die Kirche zusammenzuhalten, jedenfalls zwischen dem deutschen Sprachraum und der Leitung der katholischen Kirche, den Päpsten.
Würden Sie sagen, das hat im Großen und Ganzen ganz gut geklappt?
Also wir bekamen sehr, sehr viel Post aus dem deutschen Sprachraum. Wir waren, glaube ich, die Abteilung, die meisten Briefe bekam. Die Briefe waren natürlich zu 90% positiv. Das heißt, Leute, die irgendwie etwas Fragen hatten an uns in Radio Vatikan oder irgendeine Bitte hatten, die Rückmeldungen waren halt sehr positiv. Die Leute, die was gegen Vatikan und Papst hatten, die haben sich nicht gemeldet, die allermeisten. Also man hatte dann den Eindruck, dein Tun ist nützlich, hilfreich und wir bekamen sehr viel, ich meine jedenfalls sehr viel Zustimmung.
Viele, die die deutschsprachige Redaktion von Radio Vatikan in ihrer Zeit kennengelernt haben, die haben die Atmosphäre dort als sehr, sehr familiär erlebt, inklusive ich, denn ich war auch mal 2 Jahre als Redakteurin in ihrer Redaktion. Und legendär waren da zum Beispiel die Redaktionsausflüge zum Lago di Bracciano, zum Bracciana See. Leute, wir fahren zum See, haben sie dann gesagt, und dann fuhren wir zum See, zum Schwimmen und Spaghetti essen. Das war wirklich immer sehr, sehr schön. Wie gern denken Sie an diese Zeit zurück?
Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Also, als ich kam, war die Redaktion personell ein bisschen kleiner. Ich konnte dann eine Stelle dazu bekommen und das Amt der Sekretärin abschaffen. Statt der Sekretärin gab es dann eben einen Redakteur, Redakteurin mehr. Und die älteren Leute, die dort waren, als ich kam, gingen in Ruhestand. Und es haben sich seltsamerweise, wirklich sehr erstaunlicherweise, immer wieder junge Männer und Frauen gemeldet, die nach ihrem Studium, so mit etwa 25 Jahren, bei uns angeklopft haben und gefragt, kann ich vielleicht bei Radio Vatikan arbeiten? Ein großer Grund dafür war natürlich, dass man gerne in Rom lebt oder in Italien und Spaghetti isst und ans Meer fahren kann. Also, und es standen immer wieder die ganzen vielen Jahre junge Männer und Frauen da nach dem Studium und haben dann für 4, 5, 6 Jahre bei Radio Vatikan gearbeitet, haben dann einen Ehepartner gefunden oder sind irgendwo in den Medien aufgestiegen, anderswohin. Also es war ein großer Wechsel, aber nicht aus Ärger und Frustration, sondern weil halt junge Menschen eben entweder heiraten oder Karriere aufsteigen. Also es war sehr dynamisch, sehr nett. Wir waren wirklich ein fröhliches Team. Die Ausflüge an den Bracciana See zum Schwimmen. Ich kann nur allen Hörerinnen und Hörern sagen, bitte schön nicht ans Meer fahren. Das Meer ist langweilig in der Nähe von Rom, sondern ein Bracciana See, das ist 100-mal schöner. Oder auch in die Berge. Man sieht von Rom aus, sieht man wunderbar Berge von 2000 Meter Höhe. In München sieht man die Berge nur, wenn man ganz hoch hinaufsteigt. Also Rom hat ganz andere Freizeitmöglichkeiten, als das Klischee so sagt.
Sie haben immer wieder einen Satz gesagt, den ich sehr gerne erinnere. Kinder ist das Leben schön, unerträglich schön. Und der kam aus ganzer Seele, schien mir.
Ja, jedenfalls damals, ja, es ging mir gut. Ich war gesund. Es ließ sich gut arbeiten. Also es ist nett, dass Sie das sich so erinnern. Heute würde ich vielleicht das nicht mehr so hinausbrüllen, weil ich eher ein bisschen skeptisch in die Welt schaue, weil so vieles, nicht nur die Kriege, sondern auch die Dummheit nimmt zu. Die Oberflächlichkeit nimmt zu, die Demokratie ist in Gefahr. Also dieses Kinder ist die Welt schön, fällt mir heute schwerer zu sagen.
Darauf kommen wir später nochmal zurück, wie Sie heute auf die Welt blicken. Jetzt möchte ich noch ein bisschen mit Ihnen in Rom bleiben. Und ich persönlich habe sehr klar vor Augen noch das Bild, wie Sie da auf Ihrer Vespa durch Rom flitzen. Und als Sie 80 Jahre alt geworden sind, vor 10 Jahren, da haben Sie auf die Frage, wie sehr Ihnen Rom fehlt, denn da waren Sie schon zurück in Deutschland, gesagt: Ich vermisse Rom, die Stadt Rom, die Altstadt von Rom. Dort irrt immer noch meine Seele durch die Straßen. Ich habe das nicht geahnt, als ich von Rom weggegangen bin, dass doch meine Seele dort geblieben ist und bleibt. Wie sieht das heute aus? Ist Ihre Seele noch immer in Rom unterwegs?
Nicht mehr ganz so viel. Nicht mehr ganz so viel, aber ich habe Gott sei Dank Google Earth entdeckt und gehe manchmal durch Rom spazieren oder komme eben von einem Satelliten runter auf Rom, auf den Petersplatz, auf die Straßen, wo ich jeden Tag gegangen bin. Also psychologisch ist meine Seele nimmer so viel in Rom. Aber in Rom spazieren gehen mit Google Earth macht mir schon großen Spaß immer noch.
Mittlerweile sind Sie seit 17 Jahren schon zurück in Deutschland. Fühlen Sie sich denn heute auch wieder zu Hause hier? Also in München ist das, wo Sie seitdem leben?
Ja, ich fühle mich schon zu Hause. Allerdings, je älter ich werde, umso mehr merke ich, dass mir eigentlich das Leben in einer Stadt, also so einer Stadt wie München hat ja den Ruf, sehr gemütlich und schön zu sein, aber das gilt vielleicht nur für die innerste Innenstadt. Da, wo ich wohne, ist es gar nicht gemütlich und heimelig, sondern Stadt. Ich sehne mich immer mehr nach einem Leben in einem Dorf oder dort, wo man einen Waldrand sieht, wo man eine große Wiese sieht, wo man Hügel und Berge sieht. Und das sieht man halt in der Stadt nicht. Und in dem Sinn, naja, bin ich halt hier, aber bin sehr glücklich, wenn ich mit der S-Bahn aus der Stadt hinauskomme. Wenn ich eine grüne Wiese sehe und eine große, weite Fläche, da atme ich auf. Und erst recht, wenn ich die Berge sehe oder einen See. Und das sieht man halt in der Stadt nicht. In der Stadt sind nur Häuser und oft scheußliche Häuser, scheußlichste Häuser.
Papst Franziskus, ein Jesuit wie Sie, der wurde gewählt, nachdem Sie schon wieder in Deutschland waren. Jetzt leitet mit Leo dem 14. ein US-Amerikaner die katholische Kirche. Wie blicken Sie heute auf den Vatikan und die Geschehnisse dort? Fühlt sich das für Sie jetzt ziemlich weit weg an?
So kann ich es nicht beantworten, aber ich finde es schon sehr interessant, dass nach Jahrhunderten italienischer Päpste dann plötzlich ein Pole gewählt wurde, übrigens wahrscheinlich auf den Rat von Kardinal König aus Wien, ein Pole und dann ein Deutscher und dann ein Argentinier und jetzt ein US-Amerikaner. Das zeigt mir schon, dass die katholische Kirche lebendig ist. Und zwar Leo ebenso wie Benedikt wurden in 4 Wahlgängen gewählt. Das heißt, die Kardinäle haben überhaupt nicht gestritten, sondern haben sich sehr schnell geeinigt. Das, was in den Zeitungen steht, dass die Kardinäle Karriere machen wollen und streiten, ist dummer Quatsch. Also, dass diese Wahlgänge so schnell gingen, dass man sich so schnell geeinigt hat, ist ein Zeichen der guten Gemeinsamkeit und Intelligenz. Und also traut nicht den Medien, die schreiben, dass im Vatikan dauernd gestritten wird und Karriere gemacht wird.
Bald jährt sich ja die Wahl Leos zum ersten Mal. Wie haben Sie diesen neuen Papst Leo bisher erlebt? Und was glauben Sie, in welche Richtung wird er sich entwickeln und die Weltkirche mitnehmen?
Das weiß ich nicht. Ich meine, er wird eine gewisse Einseitigkeit von Franziskus zurücklassen. Franziskus war halt extrem positioniert für die Armen. Das war wunderschön. Aber es war halt schon eine Einseitigkeit. Und Franziskus hat ununterbrochen Interviews gegeben. Und das ist sehr fragwürdig, weil alles, was ein Papst sagt, steht da gleich in der Zeitung und vielleicht verkürzt und einseitig. Also der Franziskus hat gute Akzente gesetzt, aber es fehlte ihm ein bisschen die Zurückhaltung, die Papst Benedikt in besonderer Weise hatte. Und ich glaube, Papst Leo wird ein bisschen wieder von dieser Einseitigkeit zurückgehen.
Lassen Sie uns nochmal zurückschauen auf Ihre Zeit in Rom. Die längste Zeit haben Sie als Papst, ja Papst Johannes Paul II., den Sie gerade schon erwähnt haben, medial begleitet. Das war eine sehr spannende Zeit, die vielen Auslandsreisen, seine Rolle im Kalten Krieg, seine großen Gesten. Und sehr, sehr intensive Augenblicke haben Sie dann erlebt, als er nach langer öffentlich gelebter Krankheit im Jahr 2005 gestorben ist. Damals war wirklich ganz Rom im Ausnahmezustand. Wie erinnern Sie diese Tage damals rund um Papsttod, Beerdigung und Konklave?
Es war vielleicht der größte, beeindruckendste Tag oder Stunden, als Papst Johannes Paul II. Beerdigt wurde, beziehungsweise das Requiem gefeiert wurde auf dem Petersplatz. Ich glaube, es kamen Millionen von Menschen aus der ganzen Welt nach Rom zu dieser Beerdigung und Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Politikern, hohen Politikern kamen. Es war gutes Wetter auf dem Petersplatz, es wehte ein kräftiger Wind Und vor dem Petersdom stand eben ein Altar und vor dem Altar der Sarg von Johannes Paul II. Und auf dem Sarg lag ein schönes Buch, in dessen Blättern der Wind geweht hat und die Blätter umgeblättert hat. Und ich stand zusammen mit Kollegen von Radio Vatikan und anderen Journalisten im Garten von unseren Jesuiten und habe runtergeschaut auf den Petersplatz. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil eben man da bei der Beerdigung gesehen hat, welche riesige Rolle Papst Johannes Paul II. Für die Weltkultur, die Weltpolitik, die Weltgeschichte gespielt hat. Also das konnte man wirklich fühlen, weil so unendlich viele Menschen da waren und nicht nur fromme, liebe Leute, sondern eben auch politisch engagierte Politiker, Staatsoberhäupter in großer Masse. Das war für mich wirklich außerordentlich eindrucksvoll. Es hat sich einfach da gezeigt, dass ohne Waffen, ohne Panzer und Flugzeuge ein Mensch Weltgeschichte mitprägen kann. Das hat Johannes Paul II., wie er sich zur polnischen Gewerkschaft der Arbeiter gestellt hat und den Führer Lech Wałęsa unterstützt hat. Also er hat mit Worten, vor allem mit dem Wort, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, hat er den ganzen Ostblock aufmobilisiert, und um gegen die Diktatoren aufzustehen.
Als dann mit Josef Ratzinger, ein Deutscher, als Papst Benedikt der 16. neuer Papst wurde, da waren Sie im Vatikan ein äußerst gefragter Gesprächspartner und ja, ein Benedikterklärer. Sie haben sogar das erste offizielle Interview mit ihm geführt. Was hat Ihnen das bedeutet?
Ja, das hat mir schon viel bedeutet, weil ich kannte Ratzinger persönlich oder er kannte mich auch seit Tübingen. Ich habe in Tübingen mal bei ihm, als er Professor war, Tee getrunken am Nachmittag. Und wir sind uns dann manchmal auf dem Petersplatz begegnet, solange er Kardinal war. Ich habe ihn mehrfach als Kardinal interviewt. Einmal hat er mich an Weihnachten zum Abendessen eingeladen. Und als die Zeit kam zum Konklave, wo viele gesagt haben, Ratzinger wird der nächste Papst werden, habe ich das für durchaus möglich gehalten, weil Ratzinger kein Karrierist ist. Er ist zwar sehr wirklich bemüht, um die Rechtgläubigkeit zu wahren und zu garantieren, aber alle Kardinäle und im Vatikan wussten, der Mann will nicht aufsteigen, sondern er will nach Deutschland zurückkommen, um wieder Professor zu sein. Aber natürlich kamen aus Deutschland die Stimmen, um Gottes Willen, Ratzinger wird Papst. Das heißt, es geht zurück. Wohin? Da kennen wir, die Ökumene geht zugrunde. Also es kamen diese meistens oberflächlichen und nicht gerade intelligenten Stimmen aus dem deutschen Sprachraum, während aus der ganzen anderen Welt im Allgemeinen Spannung und Interesse kam. Also, und ich stand so ein bisschen dazwischen, zwischen der Stimmung gegen Ratzinger aus dem deutschen Sprachraum und den vielen Stimmen pro Ratzinger. Da kamen aber vermutlich viele Anfragen an den Pressesprecher vom Vatikan. Wir möchten gerne ein Interview machen mit dem neuen Papst Benedikt. Und dann hat der sehr intelligente Chef des Pressesaales, Pater Lombardi, gesagt, das machen wir also auf Deutsch und nicht mit dem Bayerischen Rundfunk oder dem ansonsten einem Rundfunk, sondern das machen wir mit Radio Vatikan. Und dann wurde ich gebeten, das aus dem Papst interviewen. Also es fiel mir in den Schoß, ich hatte mich gar nicht darum bemüht, weil ich wusste, da zerren so viele dran, das nützt nichts, wenn ich daran zerre. Und das war also ein Hörfunkinterview, einfach und schnell, in einer halben Stunde, alles war vorbei. Und dann kam das Fernsehinterview. Fernsehanstalten aus aller Welt wollten mit ihm ein großes Interview. Und dann wurde wieder gesagt, nicht auf Italienisch oder Englisch oder was, sondern auf Deutsch. Und dann wurden die Chefs von ARD, ZDF, Deutsche Welle und Radio Vatikan Deutsch gefragt, den Papst zu interviewen. Also zu viert, vier Interviewer. Und wir haben unsere Fragen abgestimmt und die Reihenfolge. Und es musste gerecht sein, dass kein Sender mehr als der andere hatte. Und es war leider furchtbar langweilig, weil die Leiter der Rundfunkanstalten eben nur ihre Fragen vorgelesen haben, die ihre Profis ihnen geschrieben haben, weil die Leiter von ARD und ZDF waren ja keine Theologen. Und der Papst hat geantwortet wie ein Einserschüler, aber es war wirklich langweilig, weil es überhaupt nicht lebendig war. Und nach dem einer Stunde hat man sich dann die Hand gegeben, endlich, ach so, Sie sind der, Sie sind der. Also es war wirklich ganz, ganz schlecht gemacht. Der Einzige, der ein bisschen Temperament reingebracht hat, muss ich sagen, war ich selber, weil Ratzinger kannte mich und ich konnte halt auch eine Rückfrage stellen und ein bisschen ins Gespräch kommen.
Sie waren ja damals als deutscher Jesuit in Rom einer, der wirklich in beiden Welten zu Hause war, in der deutschen genauso wie dann längst in der vatikanischen. Haben Sie sich, das haben Sie eben eigentlich auch schon mal gesagt, aber ich frage nochmal, da als eine Art Vermittler, vielleicht auch als Übersetzer gefühlt zwischen diesen beiden Welten, zwischen diesen Mentalitäten?
Ja, Übersetzer ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern Vermittler. Der Versuch zu vermitteln, dass die Welt, also nahezu alle Länder dieser Welt, haben nicht das ökumenische Problem oder die Spaltungsfrage, so wie wir im deutschen Sprachraum, weil da gibt es entweder nur Katholiken und vielleicht ein ganz paar kleine Splitterkirchen oder wie in den USA gibt es große nicht-katholische Kirchen, aber nicht zwei. Und es wurden in der ganzen Welt auch nicht so viele ökumenische Bemühungen wegen dieser Spaltung wie im deutschen Sprachraum. Also ja, das, für mich war halt der deutsche Sprachraum schon etwas anders als viele andere Länder. Vor allem, man muss sich überlegen, der ganze Ostblock, solange der Kommunismus noch herrschte, war von vornherein gegen die Regierungen und pro Westen und pro die Katholiken in die Polen vor allem, aber auch Ungarn und Slowakei und Slowenien und Kroatien, erzkatholisch. Also es waren ganz andere Welten.
Und Sie konnten dann als deutscher Pater aber den internationalen Kollegen, Jesuiten oder eben anderen Kirchenleuten erklären, hört mal, so und so ticken die Deutschen.
Ja, ich konnte das ein bisschen vermitteln. Ich war auch, glaube ich, bei den montäglichen Redaktionsbesprechungen, wo von jeder Sprachabteilung einer dabei war, relativ häufig was sagen, weil die anderen waren erstaunlich schweigsam und haben einfach nur zugehört, was die Direktion gesagt hat. Aber ich meine, ich hätte dann öfters halt mal was beigetragen, um es zu verlebendigen, die Zusammenkunft.
Sie haben ja gerade als einen wesentlichen Unterschied die besondere ökumenische Situation in Deutschland genannt. Aber abgesehen davon, worin besteht in Ihren Augen der Mentalitätsunterschied? Vor allem jetzt zwischen deutschen Kirchenleuten einerseits und italienischen, vatikanischen, vielleicht auch weltkirchlichen andererseits.
Ja, also natürlich erstens in der Frage der Ökumene oder der Kirchenspaltung. Wir Deutsche hatten nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso wie die Franzosen ganz herausragende Theologen. Und die Franzosen und die Deutschen haben auch beim Zweiten Vatikanischen Konzil eine große Rolle gespielt theologisch. Und dadurch unterschieden sie sich halt auch von vielen anderen Ländern, weil die Uhren gehen in den verschiedenen Ländern sehr anders. Lateinamerika war damals noch ganz oder sehr katholisch. Nordamerika anders, ich weiß es nicht, aber der ganze Ostblock war eben Ostblock, Kirchen unterdrückt. Afrika und Asien spielte theologisch noch eine minimale Rolle. Also einfach diese theologischen Differenzen oder auch bildungsmäßigen Differenzen. Ich meine, dass es theologische Fakultäten an staatlichen Universitäten gibt, das ist in der ganzen Welt kaum entwickelt. Also wie viel oder wenig, weil es gibt katholische Universitäten, aber staatliche Universitäten, wo große theologische Fakultäten sind, gibt es wohl weltweit wenig. Das ist schon mal ein Hintergrund, um zu zeigen, die Uhren gehen verschieden, weil wir halt auch verschiedene kulturelle, geschichtliche Hintergründe haben.
Jetzt habe ich oft auch gehört, die Deutschen, die wollen immer so konkrete Dinge auch durchboxen, die sind immer so direkt. Und hier im Vatikan, in Rom, da funktioniert das anders mit der Kommunikation.
Ja, ich meine, man kann schon auch sagen, im Vatikan sind natürlich viele Theologen, die das Überkommene festhalten wollen und neue Gedankengänge der Aufklärung. Also gerade das Wort Aufklärung ist ja, oder die Aufklärung ist zu Hause im deutschen Sprachraum und in Frankreich, ein bisschen in Großbritannien, aber Aufklärung, gut, in Italien gab es wohl auch ein paar Aufklärer, aber spielte keine so große Rolle wie im deutschen Sprachraum und im Französischen.
Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das sagen wir oft so daher. Sie haben tatsächlich 2009 diesen wirklich großen Schritt für Sie gemacht, indem Sie nämlich von Rom nach München gegangen sind. Wie schwer war das damals für Sie?
Es war erstaunlicherweise nicht schwer, weil ich mir sagte, ich war da 74 Jahre alt und habe gesagt, naja, also 27 Jahre, das reicht auch. Und vor allem bekam ich in Deutschland von dem Jesuitenprovinzial die Aufgabe, die Freunde der Jesuiten zu betreuen, das heißt die Spenderinnen und Spender, die uns am Leben erhalten, und habe mich ein bisschen gewundert, dass man einen 74-Jährigen noch beauftragt, also Fundraising in die Hand zu nehmen. Deswegen war der Übergang nach Deutschland für mich gar nicht schwer, weil ich merkte, ich wurde gebraucht, eingesetzt, und tut gut. Also Abschied war einerseits schon schmerzlich, aber keine Katastrophe.
Also Ruhestand war ja dann auch überhaupt noch gar nicht angesagt. Sie haben Fundraising gemacht, Sie haben sich dann selber immer Bettelmönch genannt. Das finde ich auch ganz lustig.
Es war auch relativ einfach, weil viele Jesuitenfreundinnen und Freunde mich kannten, von meiner Stimme kannten oder vom Fernsehen her kannten. Dadurch wurde ich gerne aufgenommen und habe das gerne gemacht.
Außerdem sind Sie immer gern und bis ins hohe Alter in der Gegend rumgereist. Einfach rumsitzen, die Hände in den Schoß legen, das ist nicht Ihr Ding. Aber was wollten Sie noch alles angucken? Was noch so alles entdecken auf Ihren vielen Reisen?
Also ich habe wirklich in den ersten Jahren nach Rom, da bin ich auch im Auto noch viel rumgekommen, auch für Vorträge über den Vatikan in allen möglichen Orten. Und habe dann auch dies und jenes rechts und links von der Straße angeschaut, weil ich mir sagte, jetzt hast du eigentlich Zeit und lerne Deutschland mal kennen oder auch Österreich und Schweiz. Ich war halt neugierig. Ich habe keine super Reisen gemacht. Oh doch, schon gerade in die ehemalige DDR. Da bin ich schon eben, um die Städte kennenzulernen, Leipzig und Dresden und Rostock und ich weiß nicht was alles. Also ja, ich habe neben meiner Arbeit eben mir auch Zeit genommen, dies und jenes anzuschauen, auch im Süden und Norden Deutschlands. Und jetzt, da muss ich einfügen, was ich habe ja auch 40 Jahre lang mit Familien Ferien in Tirol gemacht. Auch von Rom aus immer 14 Tage in Tirol Ferien mit Familien von der Aktion 365 von Pater Leppich. Und das war immer eine große Gaudi, muss ich sagen. Weil da kamen halt viele, die sich schon kannten. Und im Sommer war vielleicht insgesamt 3 bis 4 Wochen. Und ich war 14 Tage lang dabei. Das war sehr schön.
Sie haben dann immer wieder auch Bücher geschrieben über wichtige Christen in der Welt zum Beispiel, über christliche Kunst. Hatten Sie eine grundlegende Botschaft, die Sie da unter die Leute bringen wollten?
Um es ein bisschen provozierend zu sagen, ich möchte versuchen, die Unkenntnis, die Dummheit, die Unkenntnis zu überwinden. Also, ich muss mal ein bisschen aufzählen, die Bücher. Das erste Buch, an das ich mich jetzt erinnere, ist ein Buch über Heilige in Rom, wo ich eben in bestimmte Kirchen gehe, wo die Heiligen verehrt werden oder wo Erinnerungen an diese Heiligen sind. Das zweite heißt, Christen verändern die Welt. Nachdem viele Menschen meinen, dass es mit der Kirche langsam zu Ende geht, weil die Kirche von vorgestern ist. Deswegen wollte ich mal zeigen, wie viele herausragende Christen, katholisch, evangelisch, in Mitteleuropa unsere Welt geprägt haben. Durch soziale Tätigkeit, durch Bildungstätigkeit, durch Frömmigkeit auch. Und so, also das sind ungefähr 140 Leute zwischen Königsberg und Brixen. Also Mitteleuropa, Österreich und Schweiz sind auch dabei. Und das letzte war das heilige Schwaberländle. Nachdem ich in München lebe und die Oberbayern vor allem unglaublich gutes Selbstbewusstsein haben und meinen, außerhalb von Bayern gibt es überhaupt nichts Gescheites, wollte ich denen mal zeigen, dass es in Schwabenland unendlich viele gescheite, gebildete, engagierte, tolle Leute gibt. Zum Beispiel die Geschwister Scholl, die den Aufstand gegen Hitler da machen wollten, waren natürlich Schwaben, und die Familie Weizsäcker ist aus dem Schwabenland und der Stauffenberg aus dem Schwabenland. Und also ich wollte einfach stolz sein, dass ich selber aus dem Schwabenland komme und so. Ja, ich möchte ein bisschen gegen die Unbildung ankämpfen.
Sie selbst sind Jahrgang 1936 und in eine Familie hineingeboren, in der Glaube und in Gemeinschaft gelebter Glaube ganz selbstverständlich waren. Sie haben über Jahrzehnte miterlebt und mitverfolgt, wie dieser Glaube in der Gesellschaft an Gewicht verloren hat. Wie erklären Sie sich diesen Bedeutungsverlust?
Also man muss davon ausgehen, dass eben jahrhundertelang der normale Europäer ein Christ war, katholisch oder evangelisch im deutschen Sprachraum, und dass man einfach ein Kirchenmitglied war und deswegen sonntags in die Kirche ging, vor allem die Katholiken, aber die Evangelischen auch ein bisschen. Das war einfach so selbstverständlich wie das morgens aufstehen und das abends ins Bett gehen. Das heißt, es waren keine persönlichen Entscheidungen von einzelnen Christen, sondern man gehörte dazu. Alle wurden getauft, alle waren dann bei der Erstkommunion oder beim ersten Abendmahl und wurden gefirmt und christlich beerdigt. So, und diese Selbstverständlichkeit ist zusammengebrochen im Zusammenhang mit größerem Wohlstand, Reichtum, Freizeit. Ab 1950 oder 60 hatten fast alle Familien ein Auto und sind am Sonntag ins Grüne gefahren oder in Ferien nach Italien. Also dieses selbstverständliche kirchliche Leben ist zusammengebrochen, weil es eben auch nicht tiefgründlich begründet war. Es war vor allem Katholiken hatten Angst, in die Hölle zu kommen, wenn sie am Sonntag nicht in die Messe gehen. Und die Gebildeten waren aufgeklärt, kannten den Kant und sagten, das Glaube lässt sich nicht rational begründen oder ist sogar rational unsinnig. Und die Gebildeten führen ja doch im Allgemeinen das Denken in einem Lande an. Und so ist es einfach zusammengebrochen, was jahrhundertelang üblich war.
Man könnte vielleicht ja auch sagen, dass sich die Kirche von der Lebenswirklichkeit der Menschen entfernt hat. Und ist es dann nicht doch nötig, dass die Kirche sich erneuert, echte Reformen anstößt, um die Menschen eben wieder zu erreichen?
Ja, aber die Hauptreformen, ich nehme ruhig das Wort Reformen, besteht darin, dass das Grundwissen, was eigentlich Christentum bedeutet, christlicher Glaube bedeutet, dass dieses Grundwissen vorhanden ist. Und dieses Grundwissen ist meiner Ansicht nach leider weitgehend nicht vorhanden. Also, ich sag mal, die allermeisten Getauften wissen, Frauen dürfen nicht Priester werden, Priester haben leider Kinder missbraucht, Rom bestimmt, wo es lang geht. Und zwar, es gibt Gebote, wenn du die hältst, dann kommst du in den Himmel, wenn du nicht die hältst, kommst du in die Hölle. Aber wer Jesus Christus ist, ich nenne Jesus Christus einen entscheidenden Kulturpräger Europas, also wichtiger als Platon und Cicero und große Denker. Jesus Christus hat Europa geprägt. Dieses Wort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist ein Kulturwort. Und das gelingt uns Kirchenleuten viel zu schlecht, dieses Grundwissen zu vermitteln, weil der Religionsunterricht in der Regel mit 14, 15, 16 Jahren aufhört, aber es müsste eigentlich einsetzen mit 20, 21, 22, wenn die Menschen über die Pubertät hinaus sind und beginnen, sich vom Elternhaus abzulösen und selber eine Weltanschauung zu entwickeln. Also, sag mal, ich schiebe ruhig die Schuld auf uns Kirchenleuten, dass es uns bei bestem Willen nicht gelingt, Grundinformationen, es ist noch gar nicht Glauben, sondern Grundinformationen über das Christentum zu vermitteln.
Sie haben ja gerade die Frauen erwähnt, Frauen in der katholischen Kirche. Warum sollte sich eine junge Frau heute einer Institution zuwenden, die ihr den Zugang zu zentralen Entscheidungsämtern immer noch verwehrt?
Also sagen wir mal, das können Frauen vielleicht nur akzeptieren, wenn sie wirklich, es ist schwer zu akzeptieren. Ich gebe das gerne zu, dass es für junge oder auch ältere Frauen einfach schwierig ist, dass bis jetzt sie nicht Priesterinnen werden dürfen. Aber man kann vielleicht ein bisschen verstehen, wenn man wirklich von Jesus Christus mehr weiß und die Bedeutung der Frauen. Ich würde sagen, ich sage mal ganz ruhig provozierend, die größten Kulturpräger im Laufe der Jahrhunderte sind Mütter. Also, weil wenn es einer Mutter wirklich gelingt, und das ist ja auch schwer, mehrere Kinder gut in die Welt hineinzubringen, zusammen mit dem Vater. Das ist eine Riesenaufgabe und davon hängt viel mehr ab als vom Kirchenleben.
Ich habe Sie immer als jemanden erlebt, der sich ganz persönlich dafür einsetzt, dass christliche Werte, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst zum Beispiel, weiterleben, weitergegeben werden. Warum ist das so wichtig? Was wird aus dieser Welt, wenn uns Gott und Glaube noch weiter verloren gehen?
Warum ist das so wichtig? Ja, ich glaube eben, die Menschheit in allen Kontinenten braucht eine weltanschauliche Grundüberzeugung. Ohne eine Grundüberzeugung geht es nicht. Und die Grundüberzeugungen sind rund um den Globus oft oder weitestgehend religiös begründet. Die Chinesen, die Japaner, die Inder, die Araber vor allem oder die muslimischen Araber, aber auch in Afrika die Stämme. Also ohne eine intellektuelle Weltanschauung, eine Begründung, wozu bin ich auf Erden? Was soll ich eigentlich? Warum soll ich nicht klauen? Warum soll ich nicht betrügen? Das braucht die Menschheit. Sie braucht Normen, und zwar nicht nur Normen, sondern auch einen Hintergrund, einen geistigen Hintergrund, warum es Normen gibt. Nicht nur Normen, weil die Polizei sonst kommt, sondern weil ich vernünftig nur leben kann, mehr als ein Tier leben kann, wenn ich eine Weltanschauung, ein Verständnis vom Kosmos, von der Menschheit etc. habe. Das gehört einfach zum Menschsein.
Sie haben jetzt Ihren 90. Geburtstag gefeiert, sich hoffentlich auch ordentlich feiern lassen. Und dieser runde Geburtstag, der fällt ja in eine Zeit, die viele als Zeit multipler Krisen erleben. Die diversen Kriege, das Auseinanderdriften der Gesellschaft, große Unzufriedenheit so vieler. Erleben Sie persönlich die Welt aktuell auch vor allem als eine krisenhafte?
Ja, sehr. Und zwar nicht nur die Kriege, also und ein Präsident Trump, der sehr seltsam ist, und ein Putin, der wirklich böse ist. Also nicht nur die Kriege Ukraine, Nahe Osten, Mittlerer Osten, Sudan, sondern dass zum Beispiel, ich habe gestern erst gelesen, Kinder nach der Volksschule nicht lesen und schreiben können. Da kommen sie ins Gymnasium und wenn sie das Gymnasium abschließen, sind sie längst nicht vorbereitet auf die Universität. Das ist seit langem bekannt. Das Schulsystem funktioniert nicht mehr. Warum? Weil Jugendliche und Kinder ununterbrochen abgelenkt sind von was anderem. In der guten alten Zeit war das Leben halt langweilig. Da war die Schule auch eine gewisse Unterhaltung. Und es gab Druck von den Eltern. Und die Eltern haben auch ihre Autorität ausgespielt. Und heute übertreiben wir wohl manchmal, du musst Rücksicht nehmen auf das Kind und du darfst das Kind nicht überfordern und so weiter. Also der Niedergang an Grundbildung und Grundwissen und der Wunsch, immer alles essen und trinken zu können, was man Lust hat. Einfach die Armut früher war halt auch nicht gut, aber die Begrenzung, eine normale bürgerliche Familie vor 50 oder 100 Jahren hat halt Grenzen erlebt und für viele Menschen sind halt heute irgendwo, es gibt unendlich viele Arme, aber es gibt auch unendlich viele Leute, die also jeden Tag 2, 3, 4, 5 Bier trinken müssen oder viel Wein etc. Also ja, leider bin ich kulturskeptisch, vor allem dass das Bildungswesen so den Berg hinuntergeht.
Das also macht Ihnen große Sorge. Was erfüllt Sie dagegen mit Hoffnung?
Also Hoffnung geben mir jetzt im kirchlichen Bereich einige erstaunliche Aufbrüche, neue Anfänge. Also da in Augsburg gibt es das berühmte Gebetshaus, wo Tausende von jungen Menschen hinkommen zum Beten, und zwar tagelang. Das ist so ein kleines Zeichen. Aber auch, dass die Rückkehr von Religion weltweit vielleicht unsichtbar doch da ist. Also in ganz anderer Weise, jahrhundertelang wurde es einfach, war das allgemein üblich zu beten oder wie. Und heute taucht es da und dort auf. Die Erwachsenen, die heute in eine Messe gehen, kommen freiwillig, jedenfalls in den Städten. Die kommen nicht aus Zwang und Pflicht, sondern die kommen freiwillig. Und das ist wunderbar, dass die Freiwilligkeit, das heißt eigene Wunsch, da etwas vom Evangelium mitzunehmen, so vorhanden ist.
Lassen Sie uns noch mal was Alter sprechen. Alt werden ist nichts für Feiglinge. Das hat der Schauspieler Joachim Fuchsberger schon vor langer, langer Zeit mal auf einem Buchtitel so formuliert. Hat er recht? Ist das Älter und Altwerden wirklich so eine große Herausforderung?
Also ich glaube, es ist verschieden, weil wenn man sehr gesund ist, so wie ich bin, ist die Herausforderung geringer. Aber wenn ich so sehe, viele andere Leute meines Alters, die auf Krücken oder Stöcken oder Rollator durch die Stadt gehen, ist halt schon mühsam, dass die Verringerung der Kraft und anzunehmen, das Altern anzunehmen, ist nicht so einfach. Das muss man schon wirklich versuchen. Ich nehme das an, dass ich nicht mehr kann, dass ich nicht mehr kann, dass ich vergesse, dass ich schwach bin, dass ich vieles, was ich halt jahrelang konnte, Autofahren, kann ich halt nicht mehr. Und das muss man annehmen, das ist nicht so einfach.
Media vita in morte sumus. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. So fängt ein gregorianischer Choral aus dem 8. Jahrhundert an. Wir verdrängen das immer gern, aber je älter wir werden, desto mehr beschäftigt uns wahrscheinlich doch der Gedanke an unsere eigene Vergänglichkeit, an unseren eigenen Tod. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, ich denke schon seit ein paar Jahren immer mehr ans Sterben, ans Tod. Frage mich, ich habe ja noch drei Schwestern, die alle so etwas so alt sind wie ich. Wer von uns wird als Erster sterben? Oder ich lebe unter lauter Jesuiten, und zwar eben vielen älteren Jesuiten, und beobachte, wie schwach schon manche Jüngere sind als ich. Also einfach das Nachdenken über Krankheit und Sterben drängt sich auf und man darf auch das nicht verdrängen. Ich meine, ich wünsche mir, dass ich leicht und schnell sterbe und dass ich nicht ewig lang im Bett liegen muss oder Schmerzen habe. Davor habe ich Angst. Vor dem Sterben als solchen. Ich hoffe und ich bekenne einfach jetzt, dass Jesus auf der anderen Seite steht und mich in seine Arme schließt. Das hoffe ich und wünsche ich mir. Aber lang leiden möchte niemand.
Damit haben Sie eigentlich ja meine Frage schon vorweggenommen, wie Sie nämlich dem Tod entgegenblicken, mit Angst vielleicht oder mit Hoffnung, mit beidem.
Mit Angst vor Schmerzen, vor Lähmung und Hoffnung, dass nach dem Tor des Todes Jesus Christus dasteht und mich in seine Arme nimmt.
Das ist der Kern des christlichen Glaubens, das, was Sie da hoffen. Was wünschen Sie sich? Was soll dieser Pater Eberhard von Gemming den Leuten heute noch sagen? Für was soll er in Erinnerung bleiben?
Dass ich ein zugewandter, freundlicher, hilfsbereiter und ein bisschen intelligenter Mensch gewesen bin.
Was wünschen Sie sich jetzt für die allernächste und nahe Zukunft? Womit möchten Sie Ihre kostbare Zeit verbringen?
Ja, ich bin ja am Bücherschreiben, wie schon angesprochen. Zwei Manuskripte liegen bei Verlagen. Das eine geht über Konvertiten, Menschen, und zwar hochgebildete Menschen, die katholisch geworden sind. Und das andere sind Gespräche zwischen Personen der Moderne und Personen der Bibel, zum Beispiel ein Gespräch zwischen Pontius Pilatus und Nelson Mandela oder ein Gespräch zwischen Kaiser Augustus und Humboldt. Das ist ein anderes Buch. Oder zum Beispiel der Pater Robert Meyer, ein Jesuit, sitzt im Beichtstuhl und zu ihm kommt zur Beichte Judas. Judas kommt zur Beichte.
Also da haben Sie noch viel vor mit Ihren Projekten.
Ja, und dann möchte ich gerne noch ein Buch schreiben über Gruppen von Märtyrern. Vor 15 Jahren ungefähr wurden koptische Christen von libyschen Muslimen umgebracht. Ganz feierlich wurden sie geköpft in der Wüste. Ich würde gerne noch ein Buch schreiben über Menschen, die so zu ihrer Überzeugung gestanden sind, dass sie sich umbringen ließen.
Also beim Märtyrer. Dann wünschen wir, dass Sie diese Buchprojekte vollenden können, dass Sie diese Bücher noch schreiben und veröffentlichen können und möglichst viele Leserinnen und Leser finden. Und jetzt wünschen wir Ihnen Gottes Segen und alles, alles Gute für dieses neue Lebensjahr. Pater Gemming, vielen Dank, dass Sie bei uns in Himmelklar waren und uns von Ihrem langen Leben erzählt haben.
Gerne.
Was hat die Kirche uns heute noch zu sagen? Viel Wichtiges und Banales, Trauriges und Lustiges. Wir reden mit den Menschen, die im Mittelpunkt kirchlichen Geschehens stehen, im Podcast Himmelklar. Himmelklar, der katholische Podcast, gibt's überall, wo es Podcasts gibt, auf domradio.de und jetzt im Domradio-Hörfunkprogramm.